der Ordnung her vorgeschlagen, obwohl sich da auch Bezüge zur Wahl ergeben. Man kann ja fragen, ja, anscheinend war dieser Gutsbesitzer gar nicht sehr wählerisch, er hat einfach alle genommen, die da sich angeboten haben. Und umgekehrt, diejenigen, die angeworben wurden, wissen wir nicht so genau, hatten sie die Qual der Wahl zwischen verschiedenen, die sich da noch um die Arbeitskräfte bemüht haben, oder war es einfach die Gelegenheit? Wie dem auch sei, ich möchte gern mit Ihnen zunächst mit euch ein bisschen tiefer einsteigen in diesen Text, unter dem Stichwort natürlich der Gerechtigkeit. Ich werde euch geben, was recht ist, was gerecht ist. So lässt es Jesus diesen Gutsherrn sagen. Ich werde euch geben, was fair ist, könnten wir etwas moderner auch übersetzen. Faire Woche. Dieser Hausherr, wie es eigentlich im Text heißt, ist zugleich Herr über ein Weingut. Und er sagt dieses Wort zu den Arbeitswilligen der zweiten Stunde. Ich werde euch geben, was gerecht ist. So um 9 Uhr, als die Ersten schon die erste Vesperpause hoffentlich machen können und die anderen dann hoffentlich etwas leichter dazustoßen können. Mit den Ersten früh am Morgen, da gab es noch eine Verhandlung oder doch eine gewisse Mitsprachemöglichkeit. Ein Angebot vom Gutsherrn und offensichtlich die Einwilligung der Arbeiter. Ja, ein Denar, das ist okay, das ist fair. Darauf können wir uns einlassen. Den Späteren wird einfach ein fairer Lohn versprochen, ohne noch genauer zu sagen, worin der bestehen wird. Sie müssen vertrauen, sie vertrauen, dass er schon weiß, was er sagt und das auch halten wird. Und so geht es dann auch den Späteren um die Mittagszeit, nachmittags und so kurz vor abends, die da noch angeworben werden. Und vielleicht könnte man sagen, naja, ist ja auch nicht verwunderlich, die Späteren, die können nicht mehr viele Ansprüche stellen. Die müssen froh sein, dass sie noch irgendwo unterkommen. Aber am Tagesende, siehe da, die Entlohnung der Letzten fällt mehr als fair aus. Ein voller Denar, auch sie. Und siehe da, bei den Ersten kommt das Gefühl auf, das ist ungerecht, das ist unfair. Uns geschieht Unrecht. Aber haben Sie recht? Der Hausherr verneint. Ihr bekommt, was ausgemacht war, genau das. Aber der Protest bleibt bestehen. Wer mehr arbeitet, muss doch auch mehr bekommen. Sprich, die dürfen nicht so viel bekommen wie wir. Das steht ihnen nicht zu. Das entwertet doch irgendwie unsere Leistung. Gerechtigkeit nach Menschenmaß. Gerechtigkeit, wie sie in uns allen drinsteckt, die da eher eine Sache des Rechnens, ja, des Aufrechnens zu sein scheint, nicht wirklich der Frage, was für den je Einzelnen richtig ist. Dem setzt Jesus die Gerechtigkeit nach Gottes Maß gegenüber, die eben nicht mehr so sehr Gerechtigkeit ist, könnten wir sagen, sondern freigebige Güte. Gewährleisten dessen, was jedem Einzelnen zusteht, ja, aber darüber hinaus unverdient, was die freigebige Güte nun einmal schenken möchte und womit sie weiß, dass es dem anderen gut tut. Je weniger einer leisten kann, desto mehr geht Gott offenbar über das Maß von bloßer Gerechtigkeit hinaus und nimmt seine eigene Güte als Maß. Ganz unverdient von Seiten des Empfängers her. Gerechtigkeit nach Menschenmaß will alle gleich behandelt sehen. Und ich denke, das ist auch eine Art von Gesetzlichkeit, an starrem Festhalten an dem, was wir Menschen als Maßstäbe geben können und die sozusagen Gott zwingen wollen, jetzt doch das Entsprechende zu geben. Aber Gott ist anders. Gott sieht die unterschiedlichen Voraussetzungen. Menschen fürchten vor allem, dass sie selber zu schlecht wegkommen könnten. Gott fürchtet vor allem, dass die Schwachen überfordert werden könnten oder entmutigt werden könnten, wenn sie einfach runtergerechnet werden. Und Gott sieht, ja, es gibt bei jedem Gründe, warum er erst zu späterer Stunde da auf dem Marktplatz zu finden war und vielleicht, wenn er doch schon früher zu finden war, sich hat ansprechen lassen, einladen lassen, sich einladen konnte, einlassen konnte auf diese, auf dieses Angebot. Gott sieht die Gründe. Gewiss sind das nicht immer nur Gründe, die eben passiert sind. Manchmal ist da auch Eigenverantwortung dabei. Auch das weiß Gott. Und Gott weiß genauso um die Voraussetzungen bei den Ersten, für die sie persönlich ebenso nichts können, dass sie so früh anfangen konnten, dass sie so früh schon parat waren und mit ganzer Energie sich einsetzen konnten den Tag über. Eigentlich haben sie das auch nicht wirklich verdient. Gnade, alles. So führt eine typische Matthäusstelle, könnten wir sagen, uns mitten hinein in das große Paulus-Thema, in das große reformatorische Thema Gottes Gerechtigkeit, die den Menschen gerecht macht, nicht die menschlich selber geleistete Gerechtigkeit, die ihn gut dastehen lässt. Matthäus betont bei diesem gemeinsamen Thema des Evangeliums besonders, dass der Mensch nicht nur Empfänger dieser Gerechtigkeit ist, sondern dass er sie auch suchen und praktizieren soll. Wir haben die Stelle am Anfang schon gehört. Trachtet zuerst nach eures Vaters Reich und seiner Gerechtigkeit. Sucht, erstrebt diese Gerechtigkeit. Jagt ihr nach. Oder mit der Seligpreisung gesprochen, hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit, die dennoch Geschenk bleibt, aber die angeeignet werden möchte, dieses Gerechtsein Gottes, das in unser Rechtsein übergehen möchte, darin Gestalt bekommen möchte. Wie kann das geschehen? Vom Gleichnis her gesprochen, indem man sich von diesem Gott anheuern lässt, indem man sich in diesen Weinberg schicken lässt. Und vielleicht, wahrscheinlich, gerade dadurch, dass man sich schicken lässt, dann auch womöglich Krisen durchlebt. Zumindest ganz am Ende, vielleicht auch schon früher, wenn man sieht, ja, da kommen andere unter anderen Bedingungen dazu. Und vielleicht auch die ganz persönliche Krise, wo man sich fragt, naja, dieser Denar, werde ich da wohl wirklich gut wegkommen damit? Und wie beurteilt dieser Gutsherr mittlerweile so meine Arbeit? Steht er eigentlich hinter mir? Wenn wir diese Krisen durchleben, genau dann, glaube ich, ist auch etwas möglich, dass sich in uns etwas wandelt. Dass man dann mit der Zeit bereit ist, mehr von dieser Gerechtigkeit und Güte Gottes zu verstehen, anzunehmen, zu assimilieren, über dieses bloß menschliche Denken hinauszukommen. So ist auch nach Matthäus diese Tugend der Gerechtigkeit nicht in erster Linie eine soziale Tugend, die auf soziale Gerechtigkeit zielt. Nein, in erster Linie ist es eine Frucht einer Beziehung zu Gott. Beziehung zu diesem Gott, der auf seine ganz eigene Weise gerecht ist und Gerechtigkeit übt. In unserem Text Matthäus 20 ist das übrigens die einzige Stelle bei Matthäus, wo dieses Wort gerecht schlicht so viel sagt wie ausgewogen, fair oder eben sozial. Sobald nämlich Gerechtigkeit als Eigenschaft einer Person, eines Menschen angesprochen ist, geht es schon zuerst um diese Beziehung zu Gott, der gerecht macht. Beleuchten wir von daher noch ein bisschen mehr die Anforderungen von Gerechtigkeit heute. Es gibt da so einen Slogan aus einer politischen Partei: Sozial ist, was gerecht, was Arbeit schafft. Wir müssen natürlich immer ergänzen, Arbeit zu fairen Bedingungen hoffentlich. Aber erst einmal ist das schon so, ja? Es ist wichtig, dass überhaupt Arbeitsstellen geschaffen werden, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, ihr Brot zu verdienen und eben nicht von der Hand in den Mund leben müssen. Tagelöhner, die sich ja, Tag für Tag wieder morgens hinstellen müssen und schauen müssen, ob sie denn angeworben werden. Immerhin für damalige soziale Verhältnisse, ja, aber heute nicht mehr unbedingt das Modell. Dieser Patron, von dem Jesus erzählt, ist jedenfalls kein gewöhnlicher. Sein erstes Interesse scheint nicht die bestmögliche Bewirtschaftung seines Guts mit bestmöglichen Erträgen zu sein für sich, mit maximaler Rendite. Sein Interesse scheint eher zu sein, möglichst viele Leute in Arbeit zu bringen. Immer wieder nochmal geht er raus. Es wird nicht gesagt, dass es seine Sorge ist, dass möglichst diese Ernte auch geschafft wird. Es ist einfach für ihn wichtig, dass da niemand untätig herumsteht und sich überflüssig vorkommt. Dieser Arbeitgeber, ja, er muss besonders sein, denn das ist hier Bild für Gott, kein alltäglicher Arbeitgeber. Aber Gott sei Dank dürfen wir doch sagen, gibt es irdische Arbeitgeber, die ein Stück weit auch in dieser Spur sind, von demjenigen, von dem Jesus hier erzählt. Die wissen, dass die Politik es nicht alles richten kann. Dass es vielleicht schon viel ist, wenn sie sich nicht allzu querstellt gegenüber Arbeitgeber, die auch so eine soziale Ader haben und den Blick für den Menschen. Danken wir für solche Leute. Ein zweites scheint mir, schließt sich da noch an. Es braucht nicht nur überhaupt Arbeit, es braucht Arbeit für jede Art von Menschen und von Fähigkeiten. Es braucht nicht nur Arbeit für Hochqualifizierte und für Hochleistungsfähige, braucht Arbeit für jedermann, jeder Frau. Auch eben für Leute, die nicht ganz so fix sind und so perfekt und so belastbar. Leute, die übrigens, denke ich, dazu beitragen, dass die Vielleistenden, die es ja Gott sei Dank auch gibt, dass sie nicht allzu schnell sich in den Hamsterrad-Modus verfallen, dass sie da reingeraten und dass die Gesellschaft insgesamt die Menschlichkeit bewahrt, wenn sie eben gezwungen ist, auch ein bisschen nach rechts und links zu schauen. Der Gutsherr, den Jesus vor Augen hat, der hat offenbar ein Herz für die Schwachen und die Langsamen, für die, die später kommen, für die, die vielleicht einfach auch nicht so früh anfangen konnten, nicht so viel leisten können. Er will, dass sie teilhaben. Er will nicht bloß, dass sie irgendwie versorgt sind und über die Runden kommen, teilhaben am gesellschaftlichen Leben, das ja auch mit der Arbeit anfängt. Manche Spätkömmlinge waren ja vielleicht schon am frühen Morgen da, aber sie haben gezögert, auf sein Angebot einzugehen. Wie dem auch sei, Gott ist der, der für alles Verständnis hat und der immer wieder noch seinen Ruf erneuert, solange uns die Zeit dieses Lebens geschenkt ist. Ein dritter Aspekt, sozial gerecht, ist in unserer heutigen Welt letztlich nur das, was global gesehen und längerfristig gesehen gerecht ist. Und da gehören so Faktoren dazu wie nachhaltige Bewirtschaftung des Landes, wenn es um Landwirtschaft geht, oder nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, im Blick auch auf künftige Generationen. Da gehört dazu, dass man schaut, was ist das eigentlich für ein Produkt? Können wir das verantworten? Ist das wertvoll? Bei Wein sicherlich keine Frage, wenn es eben auch gute Qualität ist. Ja, nicht immer halten die Etiketten, was sie versprechen. Auch das ein wichtiger Faktor, keinen Betrug am Verbraucher zuzulassen. Dazu gehört auch, dass die Vermarktung, die Preisgestaltung gerecht ist, nicht Dumpingpreise produziert werden oder überhöhte Preise durch Absprachen oder Ähnliches. Und dazu gehört schließlich auch, dass Gewinne wieder in faire Geschäfte, in einen fairen Wirtschaftskreislauf investiert werden. Ist das alles Luxus, diese Fragen zu stellen, liebe Schwestern, liebe Brüder? Leider nicht, können wir sagen, denn wir merken in unseren Tagen, dass die Verlierer einer ungezügelten Globalisierung, eines Kapitalismus ohne Grenzen, auch an unsere Türen klopfen, dass sie unsere Insel Europa in Frage stellen und ins Wanken bringen. Alles Luxus, alles Träumerei, auch das nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei es gedankt, dass so viele Menschen auch diesen Blick haben. Gott sei gedankt auch für die Nichtglaubenden und Andersglauben, die Gott fürchten, indem sie Gerechtigkeit wirken, wie es in der Petrusrede Apostelgeschichte 10 heißt, die ihrem Gewissen folgen und Gerechtigkeit wirken und so Gott auch die Ehre geben. Miteinander dürfen wir in diesem Sinne für eine bessere Welt handeln und den Blick in diese Richtung wenden. Nicht nur als Arbeitgeber gibt es Spielräume, sich so oder so zu verhalten. Auch als einfache Arbeitnehmer, als Angestellte, als Konsumenten haben wir alle ein Stück weit die Hand am Hebel. Durch unser Konsumverhalten, durch unsere Einkaufsgewohnheiten, indem wir nachfragen bei bestimmten Dingen, indem wir bestimmte Dinge in Frage stellen, ins Gespräch bringen, indem wir nicht nur mitlaufen und mitmachen, indem wir nicht uns jedem Must-Have beugen oder jedem angeblichen No-Go schnell nachgeben. Und nicht zuletzt oder im Grunde, indem wir für all das Gottes Gerechtigkeit zum Ausgangspunkt nehmen, indem wir als Glaubende aus dieser Gerechtigkeit Gottes schöpfen und leben und sie ins Leben bringen. Gottes Gerechtigkeit leben. So war der Arbeitstitel dieses Gottesdienstes. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie kann es gehen? Es muss gehen. Ja, es geht. Gottes Gerechtigkeit ist die Quelle. Und wir als Christen und Kirchenvertreter haben ja nicht in erster Linie soziale Ratschläge zu geben oder auch beispielhafte Arbeitgeber zu sein oder beispielhafte Bürger, das alles dann auch. Aber am Anfang steht bei uns nicht das Programm, nicht die Idee, sondern die Gnade, das Evangelium. Die Begegnung mit dem, der gerecht ist und gerecht macht. Wen? Ja, jeden, der weiß, dass er es nicht von sich aus ist und der sich deswegen dieser größeren Gerechtigkeit Gottes anvertraut und von ihr den Ausgangspunkt nimmt. Im Römerbrief steht nicht nur diese Stelle von dem Gott, der gerecht ist und gerecht macht, sondern auch das schöne Wort davon, dass Gott alle in den Ungehorsam, in die Ungerechtigkeit, dürfen wir sagen, eingeschlossen hat, um allen seine Gerechtigkeit erfahren zu lassen, nämlich sein Erbarmen. Davon dürfen wir ausgehen. aus der Erfahrung des Evangeliums, aus der Erfahrung dieses Erbarmens, erwächst das Leben des Evangeliums. Und aus der Erfahrung mit unserer Unzulänglichkeit, mit unserer Erbärmlichkeit, erwächst wiederum die Erfahrung der immer größeren Gnade Gottes. Wir wollen uns deswegen nicht sagen, auf diese weltliche Ebene kommt es überhaupt nicht an, aber wir wollen immer wieder uns aus einem vielleicht belastenden Denken auch herausholen lassen, das nur denkt, wir müssten es selber machen und wir müssten die Welt retten. Fest steht, wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen auch einander. Wir brauchen nicht nur Gott und seinen Christus, seinen Geist, wir brauchen einander als Mitangeheuerte, als Mitengagierte auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Wir brauchen einander, um Gottes Gerechtigkeit zu erfahren, dass wir es uns immer wieder gegenseitig sagen, ermutigen, auch im Bekenntnis der Schuld wieder Zuspruch erfahren. Wir brauchen einander, um uns zu dieser Gerechtigkeit zu bekehren. Wir brauchen einander auch, um sie zu leben, um ihr Hand und Fuß zu geben, um miteinander Zeichen zu setzen, die eben alleine nicht gesetzt werden können, sondern erst, indem wir uns zusammentun, indem wir uns zu Projekten verbinden, indem wir uns vernetzen. Zeichen bleiben es, gewiss, manchmal kleine Zeichen, die wir gemeinsam setzen können. Und doch sind es Zeichen, die sprechen, die davon sprechen, dass das Reich Gottes bereits beginnt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, an diesem Wahlsonntag sind wir eingeladen, immer wieder die Wahl zu treffen. Ja, wir haben die Wahl. Wir dürfen mitwirken. Auf uns, auf jeden von uns kommt es an. Gott seinerseits, das dürfen wir uns auch sagen lassen, er hat keine Qual der Wahl. Er ruft alle, immer wieder. Und er sagt sich, könnte ich doch alle am Ende auch erwählen. Ich für meinen Teil tue alles dafür. Und übrigens, liebe Schwestern und Brüder, freut ihr euch schon auf euren Denar? Ich denke, das ist nicht unanständig, das zu tun, das ist nicht verboten. Wir wollen nicht nur wegen einem Lohn am Ende uns engagieren, aber doch auch die Arbeit für diesen Gutsherrn, für diesen Herrn des Himmels und der Erde ist ein Vorrecht, auch deswegen, weil dieser Denar am Ende uns winkt. Und worin besteht er? Bestimmt nicht in einem Gut, das wir ganz für uns privat dann haben, sondern in dieser großen Teilhabe an der Freude unseres Herrn, in der Teilhabe an diesem Ganzen des Reiches Gottes, an genau unserer Stelle. Aber eben, das ist schon jetzt unser Vorrecht, mit diesem Gutsherrn uns zu engagieren und mit unserer kleinen Kraft zu suchen, was den Frieden schafft. Vertrauen wir in diesem Sinne uns selbst, diesem Herrn an und danken ihm. Guter Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns in dieses Leben gestellt hast, dass du dich zu uns begeben hast auf den Marktplatz dieser Welt, um uns zu rufen, um uns in deinen Dienst zu nehmen und uns auch miteinander in den Dienst zu nehmen. Wir danken dir für so vieles, was auf dem Weg ist, um deiner Gerechtigkeit schon hier und heute Gestalt zu geben und dass wir hier und dort auch das Unsere mit beitragen dürfen. Hilf uns, immer wieder einzuwilligen in die Vorschläge deines Geistes, wo neue Schritte möglich sind, aufeinander zu, miteinander. Hilf uns, dieses Vorrecht immer wieder neu zu verspüren und dankbar anzunehmen, mit dir und für dich in dieser Welt zu stehen und zu arbeiten. Amen.